Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Jan Siegel.
Wir sagen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Und wenn Sie gerade noch im Stau stehen, im Berufsverkehr unterwegs sind, dürfen Sie uns jetzt ein klein wenig beneiden. Denn unsere Live-Sendung kommt heute Abend von der Terrasse des Restaurants Maustmühle im grünen Herzen des Peitzer Teichlands.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie hier irgendwo im Stau stehen, ist sehr, sehr gering. Es ist ein großartiger Tag, um heute über ganz viel Wasser zu reden. Wir sitzen auch schon am Wasser, ein bisschen von der Stelle entfernt, an der der künftige Ostsee entstehen soll, nämlich an den Peitzer Teichen. Ein sehr idyllischer Abend hier und darum geht's heute.
Östlich von Cottbus soll in den kommenden Jahren Deutschlands größter künstlicher See entstehen. Ab 2018 wird die ehemalige Braunkohlegrube Cottbus Nord geflutet. In diesem Monat haben die vorbereitenden Arbeiten begonnen. Fast 20 Quadratkilometer groß soll der Ostsee werden, überwiegend gespeist aus Spreewasser. Während die einen sich auf das riesige Freizeitareal und viele Wassertouristen freuen, befürchten die anderen schlechte Wasserqualität und unkontrollierten Grundwasseranstieg. Doch wie soll es an den Ufern des künftigen Sees eigentlich aussehen? Wie lassen sich Natur und Kommerz verbinden? Welche Freizeitangebote könnte es geben? Welche Impulse gehen für die regionale Wirtschaft aus? Lassen sich Erfahrungen aus dem Lausitzer Seenland nutzen? Wie soll der Ostsee in das Tourismuskonzept zwischen Spreewald und Seenland eingebunden werden? Darüber sprechen wir jetzt in einem Radio 1 und Rundschau-Spezial live aus Maust in der Gemeinde Teichland.
Und das sind nur einige Fragen, die wir heute Abend klären wollen, unter anderem mit Marietta Zschoppe, der Bürgermeisterin von Cottbus und zugleich zuständig für den Bereich Stadtentwicklung und Bauen. Herzlich willkommen bei uns.
Bei uns ist heute Abend Wilfried Ott, er ist Vorsitzender der Bürgerinitiative Achtung Ostsee.
Birgit Schröck ist bei uns, leitet bei der LEAG das Referat, in dem die Mittel- und Langfristplanung für die Tagebau Cottbus Nord und Jenschwalde erstellt werden. Guten Abend.
Guten Abend auch Ingolf Arnold. Er ist Leiter der Geotechnik bei der LEAG und zuständig für das ganze Problematik des Wassers.
Stefan Korb ist bei uns, einer der Ostsee-Manager. Guten Abend Ihnen.
Und bei uns ist auch Harald Gruber, der Bürgermeister der Gemeinde Teichland.
Und Dr. Christoph Gerstgraser vom Gerstgraser Ingenieurbüro für Renaturierung. Auch Ihnen schönen guten Abend. Frau Zschoppe, ein großer See, viele Zuständigkeiten. Sind denn inzwischen alle Aufgaben verteilt? Wer macht was am künftigen Ostsee?
Naja, wir wissen ja noch gar nicht, was es alles für Aufgaben gibt. Aber das, was wir wissen seit Jahren, dort sind wir dabei, die Aufgaben sind verteilt. Wir haben es gerade vorhin gesagt, wir haben auch gerade kürzlich ein Ostseemanagement eingestellt. Das heißt, alles das, was die Stadt Cottbus in Partnerschaft mit Teichland zu tun hat, aber für unsere Stadt, haben wir verteilt und die eigentlich großen Brocken stehen noch vor uns.
Was sind denn die großen Brocken?
Ja, die großen Brocken sind jetzt zunächst erstmal es hinzubekommen, dass der Linienverbau, sprich die Kaimauer, als Voraussetzung für den Hafen gebaut wird. Wir haben es gerade gehört, die Flutung steht ja vor der Tür. Wir wollen vorher gebaut haben. Dort warten wir noch auf Entscheidungen. Wir haben jetzt angeschoben und da wird es im Januar 2018 die Ergebnisse geben, einen Wettbewerb zur Gestaltung des Stadthafens. Wir haben ja den Stadthafen auf unserer Seite. Das soll dann in verbindliche Planung überführt werden. Und wir bereiten gerade vor, dass das dritte große Projekt, den Rundweg mit 23 Kilometern. Da fehlen uns noch 9 Kilometer. Aber die Frage eigentlich, welche Zielgruppen wollen wir genau darauf haben? Wie groß muss er sein? Wie muss der Rundweg ausgestaltet sein? Und das natürlich immer in Abstimmung mit dem eigentlichen Eigentümer, der LEAG. Was können wir da heute schon tun, auch wenn wir heute noch nicht alles genau nutzen können?
Lassen Sie uns mal noch ein kleines bisschen bei der Kaimauer bleiben. Die hat ja so ein bisschen für Probleme gesorgt. Auf jeden Fall soll sie teurer werden, angeblich als ursprünglich geplant. Sind die Probleme inzwischen ausgeräumt, Frau Zschoppe?
Ja, das ist immer schwierig, wenn man von verschiedenen Datenlagen ausgeht. Die Kaimauer ist insofern nicht teurer geworden, sondern die Erstvorstellung fand statt, als die ersten Planungsphasen erst vorlagen. Das sind also so Grundlagenermittlungen, das wird generell beim Bau gemacht, egal ob Sie über eine Schule oder über eine Kaimauer sprechen. Und erst in der weiteren Durchplanung, in einem weiteren detaillierten Stand, weiß man dann, hat man konkrete Planungsergebnisse und diese wird man dann nutzen, um Fördermittel zu beantragen. Das heißt also, wir haben in diesem ganzen Planungsprozess das alles konkretisiert. Bestimmte Leistungsbilder waren vorher gar nicht mit bearbeitet worden. Und wir haben aber ebenfalls noch aus bestimmten Erkenntnissen, die erst bei der Detailplanung dann ganz klar waren, das System auch nochmal geändert zu einer Spundwand. Vorher war es ja eine Betonstützwinkelwand. Und insofern ist es nicht das, was uns immer gesagt wird, ja, das haben sich die Kosten um 3 Millionen erhöht, sondern wir sind jetzt in diesen sogenannten Leistungsphasen, dass man sagt, das ist die Keimaus, sprich der Linienverbau. Wir warten noch auf eine letzte Entscheidung. Das hängt einfach mit einer Qualität, mit einer Güte zusammen. Da haben wir gerade jetzt erst vor wenigen Tagen die Gespräche mit der gemeinsamen Landesplanung im Ministerium gehabt. Und ich hoffe, dass wirklich in den nächsten Tagen wir dann die Entscheidung haben. Denn eigentlich müssten wir schon längst mit den weiteren Planungen vorhaben, sodass wir die Ausschreibung vorbereiten können.
Frau Schröck, Sie leiten das Projekt für die LEAG, das Gesamtprojekt. Haben Sie ein gutes Gefühl, wenn Sie auf den Zeitplan gucken? Es ist jetzt, hat jetzt gerade der Bau des Einlaufbauwerks begonnen. Fertig soll der See vielleicht im Jahr 2025 sein. In Großrheischen wurde schon Jahrzehnte vorher mit der Planung und teilweise auch mit dem Bau begonnen. Haben Sie ein gutes Gefühl?
Klar. Sie wissen ja, dass wir, wenn wir Rohstoffe gewinnen, auch immer parallel die Wiedernutzbarmachung im Kopf haben. Und für den Cottbuser Ostsee haben wir schon vor 10 Jahren begonnen, die Arbeiten durchzuführen. Und wir sind voll im Plan. Und wir haben auch die finanziellen Mittel durch unseren neuen Eigentümer ebenso wie vorher geplant. Das ist die wesentliche Voraussetzung. EPH, unser neuer Eigentümer, der LEAG, steht auch voll hinter dem Projekt. Und von daher alles super, alles derzeitig so, wie wir es uns gedacht haben.
Alles super, ist die Frage, Herr Ott. Die Euphorie ist groß, aber es gibt auch Bedenken, dass der Ostsee eben nicht nur Segen für die Region wird. Sie sind der Vorsitzende der Bürgerinitiative Achtung Ostsee e.V. Was befürchten Sie?
Wir befürchten, dass unsere Gemeinde Teichland, sprich Ortsteil Maust, eben durch diesen Ostsee vernässt wird. Das hängt damit zusammen, weil es immer noch diese Aussage gibt seitens des Kreises und seitens des Landes, dass man 63,5 anstauen will, also 63,5 Meter über Null. Und die tiefste Ortslage in Maust liegt bei 61,4. Und jeder, der in den Ort reinkommt, durch die Bahnhöfe unter der Führung durchgeht, der sieht auf der rechten Seite unser Mahnschild, wie es mal aussehen könnte, wenn dieser Ostsee diesen Wasserstand erreicht. Und dafür sind wir da, dass wir dieses verhindern wollen. Wir wollen eben nicht, dass die Leute mit Gummistiefeln durch ein Dorf gehen.
Was heißt konkret Vernässung, dass einfach die Keller voller Wasser stehen? Oder befürchten Sie mehr, dass der Ort quasi bedroht ist?
Der Ort ist bedroht. Es ist ein sehr schöner Ort, muss ich sagen. Und es wäre schade drum, wenn da irgendwas in die Brüche geht. Und man sieht ja hier im Osten die Teiche, im Norden die Teiche, im Westen der schwarze Graben und dann kommt im Süden dieser Ostsee, wo soll das Wasser hin?
Ingolf Arnold.
Weil es immer gesagt wurde uns jetzt, dass diese Dichtwand, die da besteht, zwischen Neuendorf und Schlichow, dass die das abhalten soll. Aber wir haben große Zweifel daran, weil diese Dichtwand temporär gebaut wurde. Also sprich, die war dafür da, um den Tagebau zu schützen bei der Auskohlung. Und sollte ja nachdem der Tagebau ausläuft, perforiert werden, sprich zurückgebaut fast. Und das hat man dann fallen lassen und sagt jetzt, diese Dichtwand soll unseren Ort schützen. Was wir aber nicht glauben, weil ja auch immer noch die Pumpen laufen. Und die Pumpen sind ja südlich von dieser Dichtwand. Wenn Wasser vom Norden nach dem Süden laufen kann, warum kann es nicht von Süden nach dem Norden laufen?
Ingolf Arnold,
ja, Experten da.
Richtig. Ja, Ingolf genau. Arnold ist der Wasserexperte und Grundwasseranstieg ist ja durchaus ein Thema in der Lausitz. Viele Orte in der Lausitz sind leitgeprüft. Können Sie hier ausschließen, dass Maust vernässt oder absäuft?
Natürlich können wir das ausschließen, dass Maust vernässt. Herr Ott meinte eben, wo soll denn das Wasser hinlaufen? Und es ist früher vom Süden nach Norden gelaufen. Warum kann es jetzt nicht vom Norden nach dem Süden laufen? Und da ist mir auf dem Herweg so ein kleines Zitat oder so ein Spruch von Charles Darwin eingefallen, der da mal gesagt hat, alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand. Und die Natur ist nun mal so eingerichtet, dass das Wasser von oben nach unten fließt. Und bei uns in der Lausitz ist unten immer Süden und oben Norden. Das heißt, das Grundwasser ist schon immer aus Richtung Dissenschen, Schlieschow über ehemals Groß-Lieskow in Richtung Maust und weiter nach Maiberg geflossen. Und so wird es sein. Und durch diesen See wird sich daran überhaupt nichts ändern. Und schauen Sie mal auf diesen Neuendorfer Teich neben uns. Der Wasserspiegel da, der ist 30 Zentimeter höher als unser geplanter Einstau im Cottbuser See. Und der Neuendorfer Teich ist viel näher an Maust. Ja? Wir verstehen die Sorgen von Herrn Ott und seinen, ich sag mal, Leidensgenossen, und wir sind da auch tüchtig im Gespräch, was von Herrn Ott gesagt worden ist zu der 63,5, also nochmal einen Meter drauf gegenüber dem, was wir beantragt haben. In der Tat ist es so, dass das Land Brandenburg und auch der Spree-Neiße-Kreis durchaus erwägen, den See zu Bewirtschaftungszwecken anzustauen. Aber da ist das letzte Wort überhaupt noch nicht gesprochen. Und wir werden sicherlich am Jahresende diesen Jahres da ein Stück weiter sein.
Herr Arnold, also ganz konkret, Sie können ausschließen, dass Maust Schaden nehmen wird von der Flutung des künftigen Ostsees.
Ja, wir können das ausschließen.
Herr Ott, lassen Sie uns nochmal bei dem Thema bleiben. Also, Sie, die Angst ist ja verständlich, dass möglicherweise das Grundstück vernässt. Aber auf der anderen Seite, wie sieht denn die Alternative aus? Sie haben ja jetzt den ehemaligen Tagebau da, das ist den Tagebau Cottbus Nord. Und ist natürlich zugleich auch eine Chance. Wie positioniert sich denn da die Bürgerinitiative? Konzentrieren Sie sich jetzt nur auf das drohende Grundwasser oder den Grundwasseranstieg? Oder sagen Sie auch, lasst uns reden, lasst uns den Dialog suchen, wie können wir was bewerkstelligen? Denn auch Maust oder die ganze Region kann natürlich von diesem größten künstlichen See in Deutschland profitieren vielleicht in Zukunft.
Ja, ich will eins mal gleich klarstellen. Wir sind grundsätzlich nie gegen den Ostsee gewesen. Also das will ich hier ganz deutlich sagen. Wir sind nur dafür da, wie er kommt und nicht, dass er kommt. Mit diesem Anstieg des Grundwassers. Man sieht es ja auch, dieser Kiessee, der vorgelagert ist in Richtung Norden vor dem späteren Ostseemar, der hat zurzeit diesen Grundwasserstand, den man also nicht leugnen kann. Der ist da. Frage ist von unserer Seite schon wieder, warum brauchen wir dann, wenn das so bleibt, dass wir nicht vernässt werden, da zusätzlich jetzt noch einen Entwässerungsgraben für diesen Kiessee? Das ist ja eigentlich unlogisch. Der ist jahrzehntelang ohne Abfluss und Zufluss ausgekommen. Und auf einmal braucht man einen Abfluss dafür, den man schaffen will. Also da irgendwie beißen sich da ein paar Dinge. Und der Dialog, also auf den bauen wir jedes Mal. Und wir bleiben auch sachlich in der ganzen Frage. Wir wollen diesen Ostsee haben. Das ist eine Alternative für uns hier. Als Strukturwandel schon gesehen. Und dagegen wollen wir uns überhaupt nicht wehren.
Herr Arnold, können Sie kurz was zu diesem Graben sagen, zu diesem Entwässerungsgraben?
Ja, der Kiessee Maust erstmal ist ein Grundwassersee entstanden aus einer Kiesentnahme. Und wir haben in den letzten 20 Jahren beobachtet, wie sich der Wasserspiegel ja, monatlich geändert hat durch monatliche Messungen. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass insbesondere in Feuchtperioden, wir haben ja zurzeit sehr wenig Wasser, aber wir erinnern uns an das Jahr 2010, 2011 oder im Juni 2013, dass dann dieser kleine Kiessee Maus doch um 30, 40 Zentimeter mal ansteigt, vorübergehend dort viele, viele Flächen vernässt. Und deshalb haben wir den Vorschlag unterbreitet gegenüber dem Landesbergamt, diesen Kiessee, einen kleinen Ablaufgraben, der steuerbar ist, einzurichten.
Sie sind beim Radio 1 und Rundschau Spezial. Wir senden heute live aus der Maustmühle in der Gemeinde Teichland. Wir reden über den künftigen Ostsee, der hier entstehen soll, gleich nebenan in der ehemaligen Braunkohlegrube Cottbus Nord. Und ich möchte Sie einladen, ich gucke jetzt mal nach hinten ins Publikum, auch mitzureden. Wenn Sie Fragen haben, geben Sie uns bitte ein Zeichen. Sie können natürlich auch weiter einfach nur zuhören, aber keine Frage soll heute Abend unbeantwortet bleiben. Wir würden sie an unsere Experten hier in der Runde dann auch weiterstellen. Herr Grober, Sie sind der Bürgermeister der Gemeinde Teichland. Maust ist ein Teil dieser Gemeinde. Teilen Sie denn die Bedenken, die Herr Ott hat?
Also erstmal möchte ich mich bedanken, dass Sie in die Maustmühle gekommen sind und uns Gehör verschaffen. Und
also wir finden es super hier.
Genau, und das finden auch viele, viele hundert oder tausende Leute auch jetzt schon. Wir nutzen als Gemeinde unsere Möglichkeiten, die im rechtlichen Rahmen zur Verfügung stehen. Wir haben mit dem Cottbusser Ostsee, der damals mit 64,5 angestaut werden sollte, dann zu Beginn der 90er Jahre auf 63,5 neu definiert wurde. Und die 62,5 wären eine richtige Hausnummer, mit der die meisten von uns leben könnten und mit einem Wasserstand, der dem Niederschlag, sag ich mal, angepasst ist. Unser Hauptproblem besteht eigentlich bei dem prognostizierten Graben, den schwarzen Graben mit dem Ablauf, der später ja als Reserve für Berlin oder sonst was oder in Spreewald dienen sollte. Da haben wir unsere Bedenken, wir haben uns in das Verfahren eingebracht, genauso wie die Bürgerinitiative. Und in der Beziehung, denke ich mal, hatten wir eine Unterstützung. Wir teilen nicht alle Bedenken. Ich glaube nicht, dass die Gemeinde aufgrund eines Sees mit 62,5, so wie der Kies jetzt da ist, uns Probleme bereiten würde. Wir liegen sehr niedrig. Wir haben ein relativ gutes Grabensystem. Das muss natürlich gewartet werden und immer auf Vordermann sein. Das ist ein Problem, was wir haben. Sind wir aber wirklich in den letzten Jahren gut vorangekommen. Und da stehen uns alle Türen offen. Und wir wollen als Gemeinde den Ostsee haben. Und wir sehen ja hier drüben das Kraftwerk. Wir wissen ungefähr, wie lange das noch läuft. Wir wissen auch, dass der Tourismus kein vollwertiger Ersatz sein wird. Wir freuen uns aber auf die Zukunft und dass unsere Region mit Cottbus, mit dem Spreewald, eine Attraktivität erreicht und gemeinsam mit dem Seenland für die Berliner zum Beispiel ein wirklich gutes Wochenendziel werden kann oder auch für den Jahresurlaub.
Herr Grober, es gibt einen Masterplan für den Cottbusser Ostsee, den kann jedermann im Internet auch nachlesen, der ist ungefähr 30 Seiten dick. Da sind die Projekte unter anderem eben aufgezählt, die geplant sind. Einige sind, glaube ich, schon wieder verworfen worden. Welche liegen Ihnen denn besonders am Herzen?
Ja, das Wichtigste ist für uns, dass der Hafen Teichland entsteht. Wir haben gemeinsam mit der Stadt Cottbus die Potenzialanalyse gemacht. Wir sind uns einig, was wir rundherum um den Cottbusser Ostsee tun wollen. Und wir sind uns, weiß ich nicht, ob wir uns da ganz einig sind, ob wir mehr Hilfe vom Land gern hätten.
Ja, sagen Sie es einfach.
Ich sag's mal ganz einfach. Es wäre schön, wenn außer Lippenbekenntnissen auch Taten folgen würden. Das beginnt beim Spree-Neiße-Kreis, der die 63,5 einfordert. Angenommen, beide Antragsteller, die 63,5 favorisieren, würden jetzt zur jetzigen Zeit das Ganze zurückziehen, würde vielleicht auch dem Bergamt zugutekommen, dass schneller Entscheidungen getroffen werden und Planungssicherheit für Cottbus und genauso für uns für Teichland entsteht. Als erstes muss für uns klar sein, dass wir den Hafen bauen wollen. Das ist einer der drei Grundsäulen. Cottbus mit dem Linienverbau, der Rundweg und der Hafen in Teichland, also in unserem Ortsteil Neuendorf, als sportiver Teil des Sees. Wir wissen, dass Cottbus nicht den Platz zur Verfügung hat, um in Gänze das auszufüllen durch den Straßenverbau und so weiter. Bei uns sind die Flächen da. Und was mich freut, ist, dass die Flurneuordnung begonnen hat, in Angriff genommen wird, sodass Baurecht hergestellt werden kann. Also es geht weiter.
Frau Schoppe, wollen Sie noch ein paar Projekte draufhauen, die aus der Stadt Cottbus kommen? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Parkeisenbahn irgendwann möglicherweise auch bis zum See verlängert werden soll. Es soll eine Seepromenade geben. Die Seebühne ist, glaube ich, schon wieder gestorben. Halten Sie uns mal auf dem Laufenden.
Ja, wir haben die Seeachse, nennen wir das, also die direkt von der Innenstadt von Sandor an den Ostsee führt und innerhalb dieser Seeachse ist die Seestraße. Das heißt, insgesamt sind ja rechts und links, sage ich es einfach mal, noch gewerbliche Nutzungen, die wollen wir auch teilweise als nicht störendes Gewerbe erhalten, teilweise wohnaffine Nutzungen hinbringen. Das ist für uns ein nächstes großes Projekt neben dem Stadthafen und neben diesem Rundweg, denn es ist ganz wichtig, dass man auf direkten Weg hinkommt. Und in dieser Seestraße gibt es eine Vorhaltefläche für eine Parkeisenbahn. Da gibt es an der Uni erste Untersuchungen. Vielleicht wird es auch eine Straßenbahn, was auch immer. Zumindest, dass wir da ÖPNV hinführen wollen in einer Form, um auch nicht zu viel im Individualverkehr haben. Aber wir haben auch Strände, den Cottbusser Strand. Wir haben in der Bärenbrücker Bucht, so nenne ich es mal, den etwas für die lauteren, wie heißt das immer so schön, für die jüngeren Leute, wo man auch Party machen kann. Also Strände sind ganz wichtig, aber auch im Bereich von Schlichow. Dort Hotel- und Wohnungsanlagen am Damm, auch im Merzdorfer Bereich. Bereich. Also insofern ist Freizeit, Sport, Nutzen, Promenieren in der Promenade, im Stadthafen, aber insbesondere auch Wohnen und durchaus Erholung wichtig für uns.
In unserem Shoppe, jetzt darf der Kollege Siegel.
Ja, das ist gar nicht so leicht, bei dir zu kommen, naja, wenn man mit Radioleuten unterwegs ist. Ich habe noch zwei Fragen, die sich jetzt im Gespräch ergeben haben. 63,5 wirtschaftliche Nutzung. Wir müssen, glaube ich, unseren Hörern mal erklären, warum ist das jetzt so wichtig? Also Stadthafen, Teichlandhafen, meine, einen kleinen Satz zu diesen 63,5 wirtschaftliche Nutzung und wo ist da der Knackpunkt?
Ja, die Idee, den Cottbuser See, der ja quasi direkt neben der Spree liegt, speicherwirtschaftlich zu nutzen, stammt aus dem Jahr 1981. Darauf geht das zurück. Und damals ging es darum, dass Berlin immer genügend Wasser hat und die Lausitz musste eben herhalten, dass man die Tagebauseen auch nutzt für so eine speicherwirtschaftliche Nutzung. Und ja, bei der Wasserwirtschaft, Wasser ist träge, das wissen wir alle. Und aus der Idee sind wasserwirtschaftliche Rahmenplanungen geworden in den verschiedenen Ebenen der Wasserbehörden. Und wir stehen jetzt so an dem Scheideweg, ob man das, was damals erdacht worden ist und auch wohl begründet worden ist, ob das unter den heutigen Bedingungen eben noch Bestand hat oder nicht.
Wir sprechen von Plänen aus von 1981. Also die Älteren von uns können sich noch erinnern, ja?
Ganz genau. Damals begann mein Berufsleben und das war so eine der ersten Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe.
Lassen Sie uns jetzt noch mal ganz kurz beim Wasser bleiben. Und zwar haben ja nicht alle, aber einige der Lausitzer, der neuen Seen, auch im Seenland, im Lausitzer Seenland, die Probleme mit der Wasserqualität. Wie wird es hier aussehen, Herr Arnold?
Ja, wir bekommen super Wasser. Das Wasser wird also etwa so sein wie der Kiessee Maust. Zwar nicht zum Baden freigegeben, aber dennoch gehen viele Cottbusser hin. Und im Unterschied zum Lausitzer Seenland haben wir hier ein bisschen Glück, weil nämlich die Natur dafür gesorgt hat, dass in den Abraumschichten nicht nur dieses Pyrit ist, was zur Versauerung neigt, sondern auch jede Menge Kalkbestandteile. Und dieser Kalk wirkt neutralisierend, das weiß jeder. Das heißt, wir bekommen einen pH-neutralen See. Und das hat nun wiederum den Vorteil, dass Eisen, was in den See gelangt, aus der Kippe oder von woanders her, sofort sich zu einer Flocke bildet und an den tiefsten Stellen des Sees sedimentiert. Und da sage ich schon mal, es braucht keine Angst haben, dass dort eine große Eisenlagerstätte entsteht, die irgendwo bis oben rausguckt, sondern das wird sich da unten verdichten. Das sind ein paar Zentimeter, mehr werden das nicht sein. Also keine Angst, es wird zum Schnorcheln gut sein, es wird eine hohe Sichttiefe haben, mit Sicherheit für Taucher ein Eldorado.
Beim Stichwort sauberes Wasser hat sich im Publikum etwas getan. Guten Abend, wer sind Sie? Stellen Sie sich kurz vor.
Ja, Sascha Fussan, Einwohner aus Maust und auch umweltpolitisch interessiert und engagiert. Und da gingen bei mir sofort die Fragen auf bei dem Thema, weil ich auch bei dem Planfeststellungsverfahren das sehr intensiv begleite. Und ich kann mich an einen Erörterungstermin erinnern, der in der Messehalle stattgefunden hat. Und das Landesumweltamt hat aufgrund der zu erwartenden Ausleitwerte eine Genehmigung erstmal untersagt. Das heißt, meine Frage ist eigentlich, wie will LEAG gewährleisten, dass wirklich die Eisenockerwerte, die auch in dem Antrag eigentlich drinstehen, geringer ausfallen als eigentlich geplant? Und was noch größer ist, die Sulfatwerte, die ja dort mit 500 bis 600, die Einheit weiß ich jetzt nicht genau, das weiß Herr Arnold besser als ich, da ist er ein Fachexperte. Wie will man das in den Griff kriegen? Weil genau das waren ja die Punkte, wo Landesumweltamt doch andere gesagt haben, das funktioniert so nicht, dem können wir so nicht zustimmen. Das ist die eine Frage. Und die andere war noch, die ich gleich noch, wenn ich noch drankomme, die Vattenfall hat ja bei der Übergabe an LEAG auch gewisse Geldbeträge übergeben, also Rücklagen. Wie will die LEAG sicherstellen, dass bis zum Ende des Projektes diese Gelder auch weiterhin verfügbar sind, dass nicht irgendwo der tschechische Konzern diese Gelder irgendwann abzieht und dann plötzlich der Steuerzahler dafür aufkommen muss?
Machen wir erstmal die Wasserfrage an genau, Herrn Arnold. Wasser an Herrn Arnold und die zweite Frage an Frau Schröck.
Ja, zur Wasserqualität, zentrales Thema im Moment in der Lausitz. Braune Spree bei Spremberg, braune Fliese im südlichen Zufluss zum Spreewald. Ich will noch mal wiederholen, wir fluten, wir haben vor, den See überwiegend mit Spreewasser zu fluten. Das Wasser wird so aussehen wie hier draußen am Hammergraben. Sie brauchen nur rausgehen. Ist sehr klar, hat Eisenwerte um 1 Milligramm im deutlich nicht sichtbaren Bereich. Wir wollen also den See mit diesem Wasser fluten und in Verbindung mit den Kalkbestandteilen in der Kippe wird es also immer ein pH-Wert sein um 6,5 bis 7. Und er wird immer dafür sorgen, dass das Eisen im See verbleibt, wenn es sich bildet, und wird am Seegrund verharren und die Ausleitwerte für Eisen werden für die Natur überhaupt nicht bedenklich sein. Sie werden also um 1,5 Milligramm pro Liter sein, also ganz normal. Und was das Sulfat anbelangt, das ist eher so ein, naja, ich sag mal, politisches Thema, was im Moment in Spitzengesprächen der Staatssekretäre zwischen Berlin und Brandenburg diskutiert wird. Nehmen wir mal St. Pellegrino, haben viele beim Italiener schon getrunken. Da sind 430 Milligramm Sulfat drin und das schmeckt noch so gut. Der See wird also 500 Milligramm pro Liter Sulfat haben. Da muss man aber wissen, das Spreewasser, was im Moment aus Süden hier ankommt, also auch in dem Hammergraben und auch in dem Neuendorfer Teich, das hat schon mal 400 Milligramm. Ja? Das ist also die Vorbelastung und der Cottbuser See bringt 100 Milligramm und das ist kein Problem.
Frau Schröck, die Frage um das liebe Geld. Ist dieses Großprojekt bis zum Ende durchfinanziert? Wird das Geld reichen?
Ja, selbstverständlich. Also wir haben für alle unsere Tagebaue, für die Wiedernutzbarmachung die Rücklagen zu bilden, gesetzlich vorgeschrieben. Wirtschaftsprüfer prüfen uns jedes Mal ab. Und ich sagte ja bereits, dass wir auch recht frühzeitig schon alle Planungen durchgeführt haben. Auch alle Kubikmeter, alle Mengenanteile, die wir jetzt dort zu bewegen haben, sind schon recht frühzeitig klar gewesen. Wir haben roundabout 300 Millionen für dieses Projekt. 150 Millionen haben wir schon ausgegeben. Mehrere Millionen sind schon in der Vergabe. Die Firmen laufen ja, das arbeitet ja. Und EPH sitzt im Übrigen mit am Tisch, wenn wir im Lenkungskreis über unser Budget sprechen. Und denkt gar nicht daran, dieses Geld vom Cottbusser See in irgendeiner Art und Weise anders zu verwenden, weil es gar nicht geht.
Das Geld wird aber auch da sein, sollte es noch weitere Eigentümerwechsel etc. geben?
Selbstverständlich, immer.
Vielen Dank, Frau Schröck.
Gut, lass uns so ein bisschen in die Zukunft gucken vielleicht jetzt. Wir haben genug über das Wasser, bietet sich jetzt an. Und dafür gibt es jetzt inzwischen ein Ostseemanagement. Stefan Korb ist Mitarbeiter der ECOM, ja, eines großen Projektentwicklers. Erklären Sie mir doch zuerst mal, was machen Sie eigentlich oder in wessen Auftrag arbeiten Sie?
Ja, Firma ECOM ist ein Weltkonzern. Wir haben 100.000 Mitarbeiter. Unser Headquarter sitzt in den USA. Und unsere Spezialität sind Großprojekte aller Art. Also wir machen sowohl die sämtliche Ingenieurplanung dafür bis Architektur. Wir bauen sie auch. Und hier in Deutschland sind wir mit 600 Mitarbeitern vertreten. Und unser, Kernthema ist die Projektsteuerung komplexer Projekte. Und der Cottbuser Ostsee ist ein solches komplexes Projekt und mit unserem Angebot, mit unserem Papier haben wir uns sozusagen in dem Wettbewerb durchgesetzt.
Nun soll dieser große Ostsee ja vor allen Dingen eins werden, ein riesiges ein Touristenmagnet. Davon gibt es aber schon einige in der Region. Es gibt den Spreewald, es gibt im Süden dann das Lausitzer Seenland. Wie viel Potenzial sehen Sie denn dazwischen jetzt noch für den Cottbuser Ostsee? Wie wollen Sie ihn verorten?
Ja, genau, das ist das zentrale Thema, um das wir zur Stunde mit den Beteiligten ringen und auch mit der Stadt ringen. Es gibt eine Potenzialanalyse, die ziemlich klar und deutlich gesagt hat, der Cottbuser Ostsee ist ein See unter vielen im Land Brandenburg. Er hat die Besonderheit, dass er künstlich ist, er hat die Besonderheit, dass er sehr groß ist. Das allein reicht aber nun mal nicht, um einen Touristen nun mal herzulocken. Ja, der Tourist nimmt ja Wenn Sie an den See fahren, an die Ostsee fahren, interessiert Sie nicht, wie groß die Ostsee ist. Sie interessiert die Küste, Sie interessiert das, was Sie dort machen können, was Sie als Tourist erleben können. Die reine Seegröße an sich bietet natürlich Platz für verschiedenste Nutzungen. Aber auch das bieten Seen, die deutlich kleiner sind. Also insofern hebt sich der Ostsee in seinem Potenzial nicht unbedingt von anderen Seen ab. Und die spannende Frage ist jetzt, was soll ein Touristen, ein Berliner, ein Dresdner, jemand, der in Wroclaw sitzt oder sonst wo, dazu bewegen, ins Auto zu steigen und an den Ostsee zu kommen und seine Freizeit hier zu verbringen? Vielleicht mehrere Tage hier zu verbringen, hier zu übernachten, hier Geld auszugeben. Und da fehlt es uns am touristischen Alleinstellungsmerkmal. Und dieses herauszuarbeiten gelingt uns nur in dem Zusammenspiel zwischen dem See und der Stadt. Das heißt, die Stadt Cottbus als Großstadt mit ihrem kulturellen Hintergrund, mit Fürstbückler, mit Theater, mit Infrastruktur, mit ÖPNV-Anbindung. Das ist allein ein urbanes Zentrum, ein interessantes Zentrum für Besucher an sich schon. Wir haben auch einen Tierpark, wir haben eine Parkbahn. Und wenn es gelingt, dieses urbane Zentrum mit dem See zu verbinden und das in einer attraktiven Art und Weise, Frau Zschoppe sprach die Seestraße an, die Seeachse an, die sich im Übrigen, ja, ist ja eine ehemalige Bahnstrecke, dann im Bereich Teichland letztlich fortsetzt. Wenn man also diesen Bereich, diesen urbanen Bereich vom Zentrum bis zum See entwickelt, attraktiv gestaltet, dann hat das eine Chance, in der Zukunft auch tatsächlich im Strukturwandel etwas zu bewirken. Da rede ich auch nicht unbedingt zwingend von Tourismus. Ja, Tourismus ist ein Wirtschaftszweig unter vielen. Es können auch andere Themen sein, die ja durchaus eine Rolle spielen. Wohnen war angesprochen, verschiedenste Gewerbe sind durchaus denkbar, aber immer in Verbindung mit dem See, die Attraktivität herauszustellen. Das ist das, was wir in unserem Konzept als Kern bezeichnen, und diesen Kern herauszuarbeiten in den nächsten, sagen wir mal, Jahren, beziehungsweise dann auch umzusetzen, das ist für uns das Primat. Weil nur so kann der See seine Funktion im Strukturwandel letztlich entfalten.
Mhm. Ja. Aber dass Jobs, die jetzt ja auch gerade zu Ende gegangen sind, Ende vergangenen Jahres, dass solche hochwertigen Jobs und so gut bezahlte Jobs es dann irgendwann mal geben wird an diesem Ostsee, das ist vermutlich nicht in Sicht.
Ja gut, es kommt darauf an, was Sie daraus machen. Ich hatte heute ein sehr interessantes Gespräch in der Gemeinde oder am Amt Peitz mit den Vertreterinnen dort. Da wurde ein ähnliches Argument angeführt. Da habe ich gegengehalten, was haben Sie für gut bezahlte Jobs in München? Das sind auch keine Fabriken, das sind der Dienstleistungssektor. Die Randlage ist genauso. Ja, München liegt nicht im Zentrum von Deutschland. Andere Städte wie Düsseldorf, die sogenannten Artstädte, die liegen ulkigerweise alle irgendwo am Rand und zeichnen sich nicht durch prägende Industrie aus. Sie zeichnen sich durch hochqualifizierte Fachkräfte aus. Und da kommen wir zu dem nächsten Schluss, der in unserem Konzept, in unserem Papier letztlich eine Rolle spielt. Wir haben mit Cottbus die BTU da. Die BTU muss zwingend hier auch eine gewisse Erwartungshaltung, einen gewissen Erwartungsdruck aus der Region erfüllen und unsererseits auch diesen Anspruch erfüllen, Fachkräfte letztlich bereitzustellen und auch als Innovationsmotor letztlich zu dienen und das auch nach außen zu zeigen. Nicht nur in Form von Wettbewerben, sondern tatsächlich Präsenz zu zeigen und einen Namen, den die BTU hat, diesen Namen, Universitätsstädte haben immer Namen, diesen Namen auch als Marketinginstrument zu verwenden.
Sie haben ja noch einen Partner an der Seite, Lars Scharnholz von der Firma Innig ist auch heute Abend hier. Wie sieht die Arbeitsteilung zwischen Ihnen aus?
Und, was macht der eine, was macht der andere?
Wir müssen hier so ein bisschen mit dem Mikrofon hin und her angeln. Gleich noch von mir die Frage, wie wollen Sie denn dieses bewerkstelligen? Wollen Sie sitzen im Büro und sagen sich, wir machen jetzt einen Plan und alle müssen so machen, wie wir uns das ausgedacht haben? Oder welches Instrument soll denn da geschaffen werden? Wie wollen Sie möglichst viele Leute bei sowas einbeziehen?
Ja, da gibt es also zunächst mal meinen Kollege Lars Scharnholz, um die erste Frage zu beantworten, von der INEC. Wir haben 7 Schwerpunkte, 7 Bearbeitungsschwerpunkte. Die ersten Bearbeitungsschwerpunkte umfassen die Projektsteuerung, die reine Projektbegleitung, Finanzierung, Themen des Grunderwerbs, ja, struktureller Natur. Das sind Themen, die wir als ECOM bearbeiten. Der 7. Punkt ist Kommunikation und Marketing. Und hier haben wir uns die INEC mit an Bord geholt, die dort, sagen wir mal, die besseren Kompetenzen aufweisen, als wir das zunächst haben. Und auch die Vernetzung letztlich mitbringen. Insofern wird also mein Kollege Lars Scharnholz dort sehr stark im Thema Marketing, Kommunikation, Präsenz zeigen. Und nun zur Frage, welche Instrumentarien gibt es? Das sind die klassischen Instrumentarien der Regionalentwicklung. Es gibt also demokratische Prozesse der Meinungsbildung. Es braucht natürlich einen guten Gutachter, also es wird dann eine Art Rahmenplan geben, der nochmal diese Potenziale, die verschiedensterweise vorliegen, Potenziale der Stadt, im INSEC gibt es Themen, das Leitbild der Stadt Cottbus 2035, die Fortschreibung des Leitbildes der Stadt Cottbus, verschiedenste andere Ansätze, die sozusagen regional entwicklungsmäßig vorliegen, diese nochmal zusammenzuführen und auf einen Kern zu bringen und das Ganze nochmal nach vorn zu bringen und auf den See zu projizieren und nochmal diesen Betrachtungsraum dazwischen zu entwickeln. Es gibt keine Garantie, dass wir da nun ein Ergebnis bekommen, was wir uns alle vorstellen. Das ist klar. Das braucht harte Arbeit und was letztlich auch notwendig ist, dass die Cottbusser selber ein Stück weit auch daran glauben, dass der See für sie eine Tatsache, ein Baustein zum Strukturwandel ist. Ich selbst habe zwei Kinder, die fragen mich, ey Vater, was hast du für einen See gemacht? Da will ich nicht irgendwann sagen, wenn ich alt und grau bin, ja, es ist bei 5 Stränden geblieben. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass aus diesem See, aus der Stadt, dass da mehr draus wird, dass das Ganze deutlich mehr wahrgenommen wird und dass sich dann Cottbus mit dem See letztlich auch einordnet in das Konzert Seenland Spreewald. Das ist der nächste Punkt, die nächste Ebene, die Vernetzung dieser Destinationen, nenne ich sie, untereinander. Nur zusammen können diese Destinationen überregional eine Wirkung entfalten, dass auch dann Gäste kommen. Das muss uns gelingen. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht in unserer Vertragslaufzeit zu erledigen. Die wird sicherlich, will nicht sagen, dass sie Jahrzehnte in Anspruch nimmt, aber die strategische Arbeit hört nicht auf, die geht permanent weiter. Zwischendrin sind Projektarbeiten zu erledigen, um die ersten Themen, Seeflutung und so weiter, die Projekte dort zu begleiten. Aber dieser strategische Prozess ist ein dauerhafter Prozess und er wird sich auch immer wieder anpassen müssen an neue Bedingungen, die sich möglicherweise einstellen. Und hier ist auch der wesentliche Unterschied zu klassischen Projektsteuerungsprojekten. Wenn ich ein Haus baue, weiß ich ganz genau, was ich am Ende haben möchte. Es gibt Pläne, es gibt Zeichnungen und so weiter. Das gibt es hier nicht. Das gibt es. Die Entwicklung ist nicht vorhersehbar. Die Entwicklung muss dynamisch angepasst werden. Und diesen dynamischen Prozess zu begleiten, ist eine sehr spannende Aufgabe.
Stefan Korb, einer der beiden Ostsee-Manager, vielen Dank. Sie sind beim Radio 1 und Rundschau Spezial live aus Maust. Wir reden über den zukünftigen Cottbusser Ostsee. Christoph Gerstgraser, dieser Landstrich hier ist Ihnen bestens bekannt. Da, wo jetzt der Ostsee entstehen soll, war vorher der Tagebau Cottbus Nord, davor das geschützte Lakomar Teichgebiet. Umweltschützer haben jahrelang dafür gekämpft, letztlich vergeblich, wie wir wissen. Entschieden wurde, für die Lakomar Teiche ein Ausgleichsgebiet zu schaffen. Und da kommen Sie wieder ins Spiel, nämlich die Spreeaue bei Dissen. Dieses Projekt haben Sie nämlich bewerkstelligt im Wesentlichen. Was können Sie den Ostseeplanern an Erfahrungen mit auf den Weg geben?
Ja, jetzt ist ein See ein bisschen was anderes wie die Renaturierung einer Spreeaue. Was sowieso wichtig ist, das ist das Thema Kommunikation, Vermittlung von Inhalten an die Bevölkerung. Was einem gemein ist, wenn man wohin kommt, man macht was Neues. Es gibt Ängste, wie Herr Otze dargestellt hat. Es gibt gefühlte Ängste, es gibt Ängste, die sich manchmal hochstilisieren, es gibt begründete Ängste. Und das A und O ist Ängste ernst nehmen, aber mit Sachargumenten den Leuten die Zusammenhänge zu erklären. Und es wird zum Schluss, kann es immer so sein, dass einer überbleibt, der ist sein Leben lang von Angst geleitet und dann kommt man auch nicht weiter. Vieles kann man entkräften, vieles wird man entkräften und von daher denke ich mir, ist, wenn man das jetzt vergleicht, die Projekte ein ganz wichtiges Thema für Akzeptanz, das ist die Kommunikation mit der Bevölkerung.
Wenn Sie sich das Projekt, den Gang der Dinge bis jetzt anschauen, lief das okay oder ist da was verbesserungsbedürftig?
Naja, wir haben das insofern sehr intensiv betrachtet, das Ganze, weil wir haben die Stadt Cottbus fachlich bei der ganzen Erörterung, bei der Erstellung der Stellungnahme begleitet. Das heißt, wir haben uns die 27 Ordner durchgeschaut. Es ist ganz logisch, wenn Sie so viel Papier produzieren, gibt es unterschiedliche Sichtweisen und es gab einige Stellungnahmen der Stadt Cottbus. Da hat man sich dann nochmal zusammengesessen und da wurden in einigen Teilen gab es nochmal Überarbeitungen. Aber ich denke mal, damit ist man jetzt auf einem sehr guten Weg, dass eigentlich all die Sachen berücksichtigt wurden.
Sie haben gesagt, natürlich kann man die Spreeaue und den künftigen Ostsee nicht miteinander vergleichen. Da gibt es nicht doch irgendwie auf diesem langen Weg Parallelen, die Sie möglicherweise sehen? Also es geht ja letztlich um viel Natur, die hier wie da entstehen soll.
Naja, Fließgewässer, Stillgewässer, zum Schluss ist alles Wasser. Ja. Der See bietet einfach eine große Chance, die man aus meiner Sicht annehmen kann. Das ist, sei es jetzt für die Stadt, für die Umlandgemeinden, das ist Tourismus. Aber wenn Sie 20 Quadratkilometer haben und Sie sagen, ja, Sie haben einen Umring von 25, 26 Kilometern, da tritt man sich nicht permanent auf die Füße. Das heißt, es wird auch diesen Raum, der ist ja auch so vorgesehen für die Natur, da wird sich die Natur finden, da werden Wasservögel wieder sein. Wenn man eine vernünftige Steuerung macht, dann bietet dieser See so viel Raum für alle. Ja? Also ich muss mir dann schon gegenseitig suchen, damit ich mir auf die Nerven gehe. Also manche lieben das aber.
Übrigens, es gibt ja am Abend auch ein bisschen Philosophie. Am Schluss ist alles Wasser.
Zum Vergleich, der große Wannsee in Berlin ist gerade mal knapp 3 Quadratkilometer groß, um diese Zahlen mal miteinander zu vergleichen. Wir wollen die Sendung nochmal in Richtung Publikum öffnen. Gibt es denn weitere Fragen dort hinten? Ich komme mal zu Ihnen. Schönen guten Abend. Wer sind Sie?
Ja, mein Name ist Ralf Fenkler. Ich wohne auch hier in Maust, war mal Cottbusser, bin hier zugezogen. Und mich interessiert die Frage, welche Chance wird denn die Bebauung am Cottbusser See haben? Ich meine, es wird über Tourismus gesprochen. Die Leute kommen und gehen auch wieder. Aber ich finde, wir haben hier eine ganz exklusive Chance, nachhaltig auch, ich sag mal, Gewerbe- und Wohnstandorte zu schaffen, die, ich glaube, deutschlandweit in einer Großstadt einmalig sind. Also welche Möglichkeiten werden dort geboten, um Fachkräften, um Experten, um Studenten, um Absolventen, Ingenieuren zu sagen, wir haben hier einen See, hier könnt ihr euch entfalten mit eurem Gewerbe, mit eurem Ingenieurbüro und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein schönes Haus in Seenähe bauen.
Da fragen wir nochmal Frau Chopper am besten.
Ja, rein nur das Gewerbliche jetzt genommen, wie vorhin schon ganz kurz erwähnt, ist diesem Bereich der Seeachse, also diese alte Gubner Bahn. Es ist ja ein sehr, sehr großes Gebiet, bestehen dort die Möglichkeiten. Also auch dort beginnen wir demnächst mit den Planungsprozessen, dass sich auch dort, also die Bebauungspläne, dass sich auch dort das entwickeln kann, was sich nachgefragt wird und was auch dort geschützt sich entwickeln kann. Bebauung, auch dort in diesem Bereich, gerade Wohnungsbebauung, aber wir haben auch Bereiche, ich hatte es vorhin ganz kurz genannt, ob das Merzdorf ist, ob das in Schlichow ist. Dort sind Bereiche, die wir vorgesehen haben, die rein jetzt für eine Wohnungsbebauung, also am See sind, aber auch Hotellerie ist vorgesehen. Es wird also Seite Cottbus der urbane Stadthafen, die urbane Bebauung sein und auf der Seite des Teichlandes ist dann mehr der Sportbereich, wie es Herr Grober vorhin gesagt hat und in Richtung Camping und mehr Freizeit. Also insofern sind diese Flächen für die Entwicklung vorgesehen. Wichtig ist nur, und da haben wir schon gemeinsam noch eine ganze Masse zu tun, Herr Korb hat es vorhin gesagt, dass wir da eben auch unser Potenzial an der Uni, also BTU, dass wir dort die wirklich nicht nur wie mit reinziehen, sondern auch der Wille da ist, dass man gemeinsam das was entwickelt. Wir sind da seit vielen Jahren hier und da im Gespräch, aber da ist noch Potenzial.
Herr Korb, da die Frage, wie gelingt es oder wie kann es in Zukunft gelingen, möglichst viele Interessenten zusammenzubringen? Ich weiß, im Seenland gibt es da so Zweckverbände. Ist hier in Cottbus auch sowas angedacht oder ist es eher unzweckmäßig?
Ja, also es ist angedacht, dass in Cottbus sich auch ein Zweckverband dazu gründet. Da sind schon seit einigen Jahren die Gespräche mit den Anrainergemeinden im Gang. Wir haben zur Stunde gesagt, dass wir das Thema noch mal ein Stück weit zurückstellen und zunächst mal die Aufgaben definieren, um dann an die Struktur zu gehen. Das Ziel ist klar, der See kann nur durch die Anrainer gemeinsam bearbeitet werden, obwohl die Stadt Cottbus natürlich ganz klar aufgrund ihrer Größe und des Einwohnergefälles letztendlich und auch natürlich der Anteile, die sie hat, da schon das Schwergewicht ist. Das darf man sich nichts vormachen. Das ist die eine Seite. Und Sie fragten nach Interessentengruppen oder wie kann man die Gruppen zusammenführen. Es gibt den sogenannten Inselrat zur Stunde. Auch für diesen Inselrat, der tagt im Übrigen am 10.7. Das nächste Mal, haben wir eine kleine Zäsur vor, dass wir also dem Inselrat noch mehr Gewicht geben möchten, dass wir also dem Inselrat, der sich aus Fach- und Sachkompetenz zusammensetzt, diesen als Beratungsgremium nutzen, die Tagungsabstände dann etwas verkürzen und möglicherweise Ausschüsse, Fachgruppen oder Ähnliches bilden, die natürlich dann diesen See, also die Gestaltung des Sees begleiten und dabei beraten.
So, ich bin gleich mal stehen geblieben, in der Hoffnung, dass es noch Fragen im Publikum gibt. Ich komme gerne zu Ihnen. Hier.
Ja, das wäre ich so ein bisschen.
So, schönen guten Abend. Wer sind Sie?
Ich bin Herr Kunkel. Ich bin aus Peitz und interessierter Bürger. Ich habe vielleicht zwei Fragen. Erstens zur Finanzierung. Es wurde zwar gesagt, dass die finanziellen Mittel durch LEAG, sprich LMBV, zur Verfügung stehen, aber das ist ja nur der kleinste Teil. Ich denke mal, die Antwort, die Frau Schröck gegeben hat, hat vielleicht viele irritiert. So nach dem Motto, das Geld ist da, 300 Millionen. Aber dann fängt das Geld ausgeben ja erst an. Mit den Häfen, mit der Infrastruktur. Und wenn ich mir die finanzielle Situation, Herr Grober weiß, eigentlich richtet sich meine Frage auch, ansehe von der Gemeinde Teichland, stimmt mich das nicht sehr, sehr optimistisch. Und wenn ich mir die finanzielle Situation von Cottbus ansehe, stimmt mich das eher vielleicht noch weniger optimistisch. Denn hier wird gesprochen von riesengroßen Achsen und so weiter. Cottbus ist ja nicht mehr in der Lage, eine ganz simple Straße oder die Straße in Cottbus zu reparieren.
So, dann fragen wir doch mal beide.
Und eine Frage noch. Wir haben seit einigen Wochen ja hohe Temperaturen und jeder, der sich mit Wasser beschäftigt, weiß, dass damit auch ja wir ganz andere Verdunstungswerte haben. Und ich sehe, ich wohne direkt am Hammergraben, ich sehe eigentlich, was seit einigen Tagen an Wasser da unten noch ankommt. Wo soll das Wasser herkommen, wenn wir vielleicht mit den klimatischen Verhältnissen in den nächsten Jahren leben müssen, wie wir es momentan haben? Wird das Wasser überhaupt reichen, um das gestellte Ziel 2025 zu erreichen?
Das sind viele Fragen. Wir fangen
dreigeteilt
an.
Wir fragen Herrn Grober, wir fragen Frau Zschoppe und wir fragen auch Herrn Arnold.
Ja. Wir fangen an mit Herrn Grober.
Ja, es ist schon so, dass die Gemeinde Teichland finanziell nicht mehr so dasteht, wie es vor Jahren war. Wir haben damals begonnen mit dem Erlebnispark und mit der Seeachse schon Teile zu realisieren, die eigentlich erst in 25 angedacht waren, mit Fertigstellung des Sees. Also es ist schon ein Teil passiert. Wir mussten uns davon verabschieden, im Trockenen und im Vorfeld zu bauen. Unsere jetzige finanzielle Situation lässt das ganz einfach nicht zu, ad hoc die Maßnahmen durchzuführen, die wir ursprünglich einfach nur mal angedacht haben. Ich kann nur so viel sagen, ich war heute noch im Finanzausschuss, im Amtsausschuss gewesen und ich konnte meine Kollegen, die Bürgermeister, auch dazu gewinnen, dass wir Maßnahmen eingeleitet haben im Amt, dass die Gemeinde Teichland in die Lage versetzt wird, in der Planungsphase 3 Planungsarbeiten für den Hafen weiterzuführen und damit die Grundlage zu schaffen, Fördermittel zu generieren und ganz einfach weiterzumachen. Also wenn Sie mich jetzt fragen, wie der Zeitplan ad hoc weitergehen soll und mit den konkreten Terminen, den haben wir nicht. Wir wissen aber, wie es weitergehen soll, Step by Step. Und trotzdem, sage ich mal, die Hoffnung, dass wir 25 ein gewisses Ziel erreichen können, die ist weiterhin da. Vielleicht schaffen wir es ja, dass die Straßenanbindung zum Beispiel der Kreis übernimmt oder das Land. Wir haben sowieso nur vor, die Erschließung vorzunehmen, das Hafenbecken zu machen. Aber alleine das ist schon eine Menge Geld, die wir in die Hand nehmen müssen, was wir momentan ganz einfach nicht haben. Das ist die Situation und da beißt die Maus kein Faden an.
Frau Zschoppe, hat die Stadt Cottbus mittelfristig die Mittel, um in die Infrastruktur, mittelfristig schon mal eingestellt, um die Infrastruktur zum Ostsee hin, sprechen wir noch gar nicht von ICEs, Straßenbahnen und Parkeisenbahnen, um die Infrastruktur vorzuhalten?
Die ersten Mittel sind eingestellt. Wir haben vorhin von der sogenannten Kaimauer gesprochen. Dort bekommen wir vom Land 80% Förderung und den Eigenanteil, ich sage es jetzt mal so, die 1,5 Millionen, die sind im Haushalt eingestellt und beschlossen. Übrigens hat die Stadt Cottbus vor einem Jahr etwa nochmal einen Beschluss gefasst, dass der Cottbuser Ostsee das große Infrastrukturprojekt auf Priorität 1 setzt in den Finanzierungen, in den Prioritätensetzungen. Und wir sind genauso weiter mit der Landesregierung, mit den verschiedenen Ministerien in den Kontakt. Der Ostsee ist jetzt aufgenommen seit 2 Jahren als regionales Wachstumskernprojekt, sodass also auch da, wir haben ja gemeinsam die Gespräche in der ILB aus den verschiedenen Programmen, dort auch jetzt zumindest noch auf der Landesebene mehr Klarheit, um Anschluss zu schließen von Herrn Grobers Forderung vorhin, Land sich mit einzubringen, dass dort mit Fördermitteln unterstützt werden muss. Das können wir gar nicht alleine. Und das ist natürlich immer ganz klar, dass der eine oder andere dann lauthals auch sagt, ja, die sollen mal lieber die Straßen reparieren. Das ist durchaus hier und da nachvollziehbar. Eine Stadt ist eben nicht immer so ausfinanziert, auch mit übertragenen Aufgaben, wie sie es eigentlich müsste. Und insofern kann ich auch nur sagen, für Cottbus, wenn man sich Cottbus ansieht, ja, der Haushalt ist nicht so, dass wir alles aus eigener Kraft können. Aber das, was sich in Cottbus entwickelt hat in den letzten Jahren an Infrastrukturen, übrigens, die wir für die gesamte Region auch vorhalten, ob das Schulen, Kitas oder ob das Kultur und Sport ist, denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Und wir brauchen natürlich die Unterstützung von vielen.
Und nochmal der Wasserexperte, der LEAG, Herr Arnold, zu der Spezialfrage des Hörers.
Ja, bei der Spezialfrage stelle ich gerade so fest, bei Radio 1 kann man immer wieder was dazulernen. Ich stelle gerade so eine Gemeinsamkeit fest. Die Lausitz ist geprägt durch wenig Geld und auch wenig Wasser.
Ja, also, und wir haben auch nicht so viel.
Und man muss also mit beiden Ressourcen sehr haushalten. Und während man sich beim Geld ja verschulden kann, weil die Bank einem einfach was borgt, regelt die Natur das auf andere Weise. Da ist eben das Wasser nicht da. Und wir erleben zurzeit gerade, dass es sehr wenig regnet im Monat Mai. Wir haben hier irgendwo einen Meteorologen von der BTU, der kann das sicherlich noch viel genauer sagen. Aber im Monat Mai waren die Niederschläge nur 50% etwa des Normalen. Wir müssen also mal wieder haushalten. Dennoch gibt es auch wieder große Wassermengen, die die Spree hinabsausen. Wir erinnern uns an den Juni 2013. Und dafür gibt es eben Bewirtschaftungsmodelle für die Spree, wo von Bautzen bis nach Berlin die Spree ständig durchgerechnet wird. Und in diesen Bewirtschaftungsmodellen, da ist nicht nur die Natur abgebildet in ihrer Variabilität, sondern auch alle Nutzer. Und zwischen Bautzen und Berlin gibt es 200 Wassernutzer, die maßgebend sind. Und die sind alle in dem Modell eingepackt. Und die Tagebauseen haben beim Ranking, da gibt es 4 Ränge, die sind auf Rang 4. Also immer dann, wenn was übrig bleibt. Und wir haben das berechnen lassen für feuchte Jahre, für trockene Jahre. Und der Unterschied zwischen vielen feuchten Jahren, die vielleicht ab 2018 eintreten, oder vielen trockenen Jahren, die ab 2018 eintreten, machen am Schluss etwa 2 Jahre aus. Der See kann also 2 Jahre eher oder 2 Jahre später voll sein. Er wird auf jeden Fall ansteigen. Er wird auf jeden Fall ansteigen, Herr Kunkel. Und wir werden immer dafür sorgen, dass Sie und Ihr Nachbar, der der Teichwirt ist, 4000 Hektar Wasserfläche, dass also die Peitzer Teiche immer den Vorrang haben.
Vielen Dank. Wir sind jetzt bei 19.56 Uhr und haben Zeit für eine ganz, ganz kurze Schlussrunde. Jeder bitte in einem Satz, der Ostsee bei Cottbus, Chance oder Risiko? Von der Bürgerinitiative Achtung Ostsee zunächst.
Auf jeden Fall eine Chance. Aber wir bleiben immer noch in Zweifel mit den Vernässungen, denn man muss immer sehen, wenn eine Vernässung vorkommt, keine Versicherung bezahlt für eine von Menschenhand geschaffenen See, so wie dieser entstehen soll, jemals irgendwelche Vergütungen oder aus irgendwelchen Policen. Es können nur die Nachfolger werden, die eben den See übernehmen und ich zweifle daran, dass das passiert.
Harald Grober, Bürgermeister von Teichland, der Ostsee, Chance oder Risiko?
Ja, der Ostsee ist für uns eine einmalige Chance, die uns gegeben wird. Und ich hoffe, dass von Forst bis Potsdam sich alle Politiker daran beteiligen oder Verantwortliche die Ärmel hochkrempeln und die Stadt Cottbus und auch die Gemeinde Teichland da, wo sie können, was in ihrer Kraft steht, unterstützen, um diesen Teil des Strukturwandels ganz einfach mitzubegleiten.
Ingolf Arnold, der Wasserexperte der LEAG. Gleiche Frage.
Der Cottbuser Ostsee ist für mich eine sehr große berufliche Herausforderung, die ich gerne wahrnehmen möchte. Und ich verspreche heute und hier, dass wir die Kommunikation mit der Bürgerinitiative von Maust noch mehr verbessern wollen.
Birgit Schröck, bei der LEAG verantwortlich für dieses Großprojekt der Ostsee, Chance oder Risiko?
Auf alle Fälle Chance für die gesamte Lausitz. Auch ich bin Lausitzer und ich finde, das ist ein super Projekt, wo sich viele verewigen können, viele Investoren. Man sollte auch wirklich mal schauen, dass man diese attraktive Gegend auch über die Grenzen, das tun sie ja heute, über die Grenzen der Lausitz hinaus bekannt macht. Und es gibt sicherlich Menschen, die an einem so schönen See etwas investieren wollen.
Marietta Zschoppe, die Bürgermeisterin von Cottbus.
Natürlich die Chance, nicht nur für Cottbus, nicht nur für die Region, sondern über die Grenzen hinaus, über Brandenburg hinaus, aber auch nach Polen rüber. Und meine große Bitte ist, dass unsere Cottbusserinnen und Cottbusser wie bisher schon noch mehr sich einbringen, uns unterstützen und genauso mit Herzblut dabei sind und die Entwicklung mit beobachten und mit unterstützen, so wie sich die ersten Vereine gegründet haben.
Christoph Gerstgraser, was sagen Sie?
Große Chance für die Region und für mich persönlich, dass ich endlich einmal einen Segelschein machen kann.
Ja, super. Stefan Korb, der Ostsee-Manager.
Ja, eigentlich ganz klar, dass das eine Chance ist. Ich sehe allerdings auch das Risiko, dass man sie vertut, wenn man es nicht wirklich anpackt, also wenn man es nicht wirklich ganzheitlich sieht und sich voll darauf fokussiert und das wirklich will. Das ist das entscheidende Thema.
Vielen Dank. Und wir machen zu noch mit einem Veranstaltungstipp von Herrn Grober, dem Bürgermeister.
Ja, wir laden alle Anwohner, Einwohner rund um den Cottbusser Ostsee auch im Namen der LEAG ein zum Tag der offenen Tür. Am 15.07. und anschließend an den Kiessee im Maust in der Nähe des zukünftigen Cottbusser Ostsees zum diesjährigen Ostseefest, was wir gemeinsam mit der Stadt Cottbus ausrichten.
Dankeschön. Vielen Dank bis dahin. Das war das Radio 1 und Rundschau Spezial live aus der Maustmühle in der Gemeinde Teichland zum künftigen Cottbusser Ostsee. Wir sind super pünktlich, eine halbe Minute vor 20 Uhr. Wir sind jetzt gleich in den Radio 1 Nachrichten. Danach geht's weiter mit Knut Elstermann noch eine Stunde lang aus unserem Studio im Babylon in Berlin-Mitte. Danke, dass Sie alle da waren und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.